Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Zuerst geht es um jemanden, der sich eigentlich vor allem auf das Performative versteht, ein Bühnentier sozusagen und ein Soundkünstler. Der Mann heißt Max Oravin, ist 40 Jahre alt, kommt aus Graz, war aber auch in Reykjavik zu Hause und tritt mit seinen Sprach-Geräusch-Text-Performances auf allen großen Festivals auf. Jetzt hat er nicht zur Stimme, sondern zum Stift gegriffen oder zum Computer und seinen ersten Roman vorgelegt. Toni und Toni. Der Titel, so scheint es, nimmt schon das enthusiastische Ineinanderverschmelzen in einer Liebesbeziehung vorweg. Jan Drees weiß mehr.
Spätestens seit Reinhold Götz 1983 beim Klagenfurter Bachmann-Wettlesen mit einer Rasierklinge die eigene Stirn ritzte, gelten selbstverletzende Einschnitte als ein prägender Topos der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Von Elfriede Jelineks ebenfalls 1983 veröffentlichtem Roman Die Klavierspielerin über die ritzende Heldin in Lucy Frickes Durst ist schlimmer als Heimweh-Debüt bis zum Seppuku in Christian Krachts Die Toten. Der Schnitt ins Fleisch steht für verschiedene, nur im Schmerz aushaltbare Differenzen, wahlweise gegenüber dem eigenen Körper, der privaten Umwelt oder gleich der Gesellschaft als Ganzer. Das Ritzen ist ebenfalls eine der prägnantesten Bewegungen im kurzen Prosadebüt Max Oravins, der mit Toni und Toni die Geschichte einer symbiotischen Liebesbeziehung erzählt. Das junge Künstlerpaar Thomas und Antonia lebt unter prekären Umständen in Österreichs Hauptstadt Wien. Sie planen eine Tanzperformance, wollen aufbrechen, aus- und emporsteigen. Doch nicht nur die Linien, die die psychisch labile Antonia in ihre Unterarme zeichnet, sondern auch die nächtlich gezogenen Kokslines verunmöglichen die Erfüllung ihres Traums.
Wenn ich später und von da an Toni frage, warum sie sich verletzt, sagt sie immer in Variation, was sie an diesem für mich ersten, für sie erneuten rückfälligen Tag gesagt hat. Eine Verdunkelung meines Weltbilds, eine Klärung des ihren. Sie sagt, dass sie in diesen Momenten aus der Welt verschwinde. Oder, dass die Welt sich von ihr zurückziehe, sich vor ihren Augen immer weiter entferne. Sie allein lasse mit Worten, die anschwellen in ihr, bis diese Worte ein rasend müder Weltersatz alles ausfüllten und die Welt und Toni verschwenden.
Achronologisch in Rückblicken und Vorausgriffen, zeitlich nicht immer genau zu verortenden, ineinander verwobenen Szenen entfaltet Toni und Toni das Tableau einer dysfunktionalen Liaison. Während Antonia ihren Körper über das Ritzen zu kontrollieren sucht, findet Thomas seine rettende Struktur in buddhistischen Schmerzphilosophien und einer akribischen Aneignung der japanischen Sprache, der einzelnen Kanji genannten Schriftzeichen, die er in ihre bedeutungstragenden Einzelteile, die Radikale, zerlegt.
Mein Plan ist, die Bedeutung der 2000 wichtigsten Kanji nach 7-8 Monaten zu kennen. Mit der Aussprache taste ich mich langsamer vor. Für die 6000 wichtigsten Vokabeln gebe ich mir, wie ich schätze, wie ich anordne, 2-3 Jahre Zeit.
Sitzend meditierendes Zazen, auf der Körperebene linguistisches Büffeln fürs Hirn, auf der Suche nach immer treffenderen Bezeichnungen einer fremd erscheinenden Welt, das ist Thomas' Plan, der nur vage aufzugehen scheint. Ohne wörtliche Rede, in einer zergrübelnden, teilweise analytischen Sprache versucht Thomas, der Ich-Erzähler dieses Buchs, einer unübersichtlichen Lage Herr zu werden. Das Leben aber schnürt ihm die Luft zum Atmen ab, auch die Sprache wirkt stellenweise wie vakuumiert.
Weiß ist die Zeit, die nicht vergeht. Schwarz der Wortstrom, auf den mein Denken schaut.
Das geförderte Tanzprojekt droht zu scheitern. Antonia liegt depressiv verstimmt im Bett. Keine rosigen Aussichten. Beide sind abhängig vom österreichischen Arbeitsmarktservice. Schönheit sieht Thomas seltener in den japanischen Schriftzeichen oder im Buddhismus, häufiger im feinen Narbenverlauf seiner psychisch erkrankten Partnerin, im Kintsugi ihrer schmerzhaften Autodestruktion.
Die meisten der Narben, die Tonis Haut überziehen, sind fein wie mit einer Feder gezogen. Dünne Risse im Porzellan, mit Gold ausgefüllt. Eine Teeschale, das kostbarste Objekt eines Meisters des Sado. Spuren der Zeit.
Nach Martina Hefters, Hey, guten Morgen, wie geht es dir, ist Max Orawiens Toni und Toni der zweite deutschsprachige Roman dieses Bücherherbstes, der die Sphären des Prekariats auf der einen, der Tanzkunst auf der anderen Seite zusammenbringt. Während Hefters Geschichte Resilienz, Zuversicht und die tröstliche Liebesform der Caritas poetisiert, ist Toni und Toni selbstzerstörerisch und zeigt zwei hilflos Ertrinkende, die sich fatalerweise aneinander klammern. Bereits jene Gedichte Orawiens, die abgedruckt sind in der Lyrik von jetzt drei Anthologie, wirkten im Jahr 2015 wie Entgrenzungsprotokolle. Da stehen Verse wie »Das Auge ist das Abziehbild des Himmels«, »Der Fingernagel löst die Netzhaut«, »Trennt das Aug vom Sehnerv«. Sie weisen auf die zentralen Themen dieses 9 Jahre später entstandenen enigmatischen Erzähldebüts. Toni und Toni bietet sowohl auf der strukturellen als auch auf der Figurenebene weder einen Ein- noch einen Ausgang. Lediglich meditative Verharrung oder depressives Herumliegen bieten eine Möglichkeit des Überlebens, des Aushaltens, des irgendwie Durchkommens. Bekanntlich ist jeder Mensch ein Abgrund und es schwindelt einem, wenn man hinabsieht. Doch hier, in diesem Roman, besteht tatsächlich die Gefahr, dass man am Ende selbst in besagten Abgrund hinabstürzt, aus Vergeblichkeit, ob der tristen Aussicht in dieser klaustrophobisch-hermetischen Schmerzgeschichte.
Soweit Jan Drees über Max Orawien, Toni und Toni, Droschel Verlag, 112 Seiten für 21 €.